Jesus, sei du der Mittelpunkt meiner Stärke, aber sei du auch der Mittelpunkt meiner Schwäche. Das haben wir gesungen, das wird uns begleiten, jetzt auch durch die Predigt hindurch. Und ich freue mich, heute Morgen hier bei euch sein zu dürfen. Und das gerade am Muttertag. Das habe ich nicht so ausgewählt oder so, das hat sich so ergeben. Aber ich habe kurz recherchiert wieder mal und gesehen, dass der Muttertag 1907 gegründet wurde oder eingeführt wurde von einer Anne Mary Jarvis. Und ein interessantes Detail ist, dass Anne Mary Jarvis, kaum hat sie den Muttertag begründet, ihn ihr ganzes Leben bekämpfte, weil sie schockiert war, wie das schon damals kommerzialisiert wurde, hat sie ihr ganzes Vermögen aufgebraucht, um gegen den Muttertag vorzugehen. Das ist noch ein amüsantes Detail eigentlich, weil jetzt hat es sicher Mütter hier oder zu Hause, die genießen diesen Tag so wirklich. Und andere denken eher, naja, etwas übertrieben das Ganze. Oder ich kenne auch Frauen, die sagen, eigentlich finde ich es einen furchtbaren Tag. Und ich kann sie wie verstehen durch ihre Geschichte, die ich dann kenne. Deshalb, egal ob uns dieser Tag gefällt, egal oder ob es eher schwierig ist, Gott will und kann uns begegnen. Und zwar als Frauen und Männer, mit Kindern, ohne Kindern, in was für einer Situation wir auch drin sind. Und so dürfen wir auf sein Wort hören. Ich möchte beten. Ich danke dir, Vater im Himmel, hat dein Wort die Kraft, mit in unser Leben zu reden. Und ich danke dir, dürfen wir heute Morgen auch damit rechnen, wenn wir darauf hören, was du sagst. Ich bitte dich, dass wir den Punkt, den du uns zeigen willst, was du in unser Leben legen willst heute Morgen, dass wir den hören und dass der wie Wurzeln schlagen kann in unserem Leben. Amen. Der Predigtext heute steht im 1. Samuel und zwar in zwei Kapiteln, im 1. Samuel 1 und 1. Samuel 2. Ich lese aber Auszüge daraus. Ich könnte es gerne auch für euch mal das Ganze durchlesen. Hier steht im 1. Samuel 1, ich lese ab Vers 1 einmal. Und es war ein Mann aus Ramathaim Zophim vom Bergland Ephraim, der hieß Elkana, ein Sohn Jerochams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufus, eines Ephratiters. Er hatte aber zwei Frauen, die eine hieß Hanna, die andere Peninna. Peninna aber hatte Kinder, und Hanna hatte keine Kinder. Dieser Mann nun ging Jahr für Jahr hinauf aus seiner Stadt, um den Herrn der Herrscharen anzubeten und ihm zu opfern in Silo. Dort aber waren Hophni und Phinehas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. An dem Tag nun, als Elkana opferte, gab er seiner Frau Peninna und allen ihren Söhnen und Töchtern Anteile vom Opfermahl. Hanna aber gab er einen doppelten Anteil, denn er hatte Hanna lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Widersacherin reizte sie sehr mit kränkenden Reden, um sie darüber zu erzürnen, dass der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Und so ging es Jahr für Jahr. So oft sie zum Haus des Herrn hinaufzog, kränkte jene sie so, dass sie weinte und nichts aß. Elkan aber ihr Mann sprach dann zu ihr, Hanna, warum weinst du? Warum isst du nicht? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Und eines Tages stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Eli, der Priester, saß eben auf seinem Stuhl beim Türpfosten des Tempels des Herrn. Sie aber, betrübt, wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Herrscharen, wenn du das Elend deiner Macht ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Hanna wird dann da missverstanden, von Eli sogar. Und es geht dann weiter, Vers 17. Da antwortete Eli und sprach, geh hin in Frieden. Der Gott Israels gewähre dir deine Bitte, die du an ihn gerichtet hast. Sie sprach, lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. So ging die Frau ihren Weg und aß, und ihr Angesicht war nicht mehr so wie vorher und sah nicht mehr traurig aus. Und am anderen Morgen machten sich früh auf und beteten an vor dem Herrn, und sie kehrten wieder um und kamen heim nach Rama. Und Elkanah erkannte seine Frau Hanna, und der Herr gedachte an sie. Und es geschah, dass Hanna schwanger wurde, und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn, und so gab ihm den Namen Samuel. Denn, sagte sie, ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Nach einigen Jahren bringt Hanna tatsächlich ihren Samuel zum Heiligtum. Und dort betet sie. Aus diesem Gebet lesen wir noch 1. Samuel 2, Vers 8 bis 10 abschließend. Der Herr erhebt den Geringen aus dem Staub. Aus der Tiefe erhört er den Armen, damit er sie sitzen lasse unter den Fürsten und sie den Thron der Herrlichkeit erben lasse. Denn die Grundfesten der Erde gehören dem Herrn, und er hat den Erdkreis auf sie gestellt. Er wird die Füße seiner Getreuen behüten, und die Gottlosen verstummen in der Finsternis. Denn der Mensch verwag nichts aus eigener Kraft. Die Widersacher des Herrn werden zerschmettert werden. Er wird über sie donnern im Himmel. Der Herr wird die Enden der Erde richten und wird seinen König Macht verleihen und das Horn seines Gesalbten erhöhen. Soweit diese Geschichte, diese lebendige Geschichte direkt aus der Bibel, die uns so erzählt wird, dass wir sofort merken, dass das ist Realität. Man kann sich jetzt noch direkt hineinfühlen. Alles beginnt mit einem Gebet. Mit einem Gebet einer tief unglücklichen, kinderlosen Frau von Hanna. Und wir möchten diese Geschichte jetzt einfach noch Schritt für Schritt noch etwas genauer miteinander anschauen. Die Not von Hanna, es beginnt eigentlich vom Beginn weg. Wir sind in der Richterzeit, ungefähr so 1060 vor Christus. Es gibt noch keine Könige in Israel. Da sind wir in einem ganz gewöhnlichen Dorf, nämlich im Bergland von Ephraim. Da ist Ramathaim Zophim, so heißt das Dorf. Da ist eine Familie. Der Mann dieser Familie heißt Elkanah. Er hat zwei Frauen. Hanna, die keine Kinder hat, und vermutlich deshalb Peninna, die Kinder hat. Hanna wird uns hier beschrieben als eine Frau, die tief traurig ist, die tief erschüttert ist von ihrem Alltag, wie es ihr so, was sie alles so erleben muss. Was ist ihre Not? Eine Not, die ist nicht direkt erwähnt, ist mit drin, das ist die Not der Polygamie, die Gott nie eingesetzt hat. Wir lesen nie in der Bibel, dass das wie Gottes Plan war, aber immer wieder vorkommt, auch gelebt wird im Alten Testament. Aber was wir sehen, immer, wenn Polygamie im Spiel ist, ist es ein Desaster. Es ist ein Desaster für Familien und für Kinder. Und bei König David zum Beispiel ist es nicht anders. Es ist einfach eine Beobachtung, und Hanna leidet genauso darunter. Das Zweite ist ihre Kinderlosigkeit. Nun war damals das gesellschaftliche Ideal für eine gebärfähige Frau, war selbstverständlich, dass sie Kinder haben sollte, weil Kinder einerseits Reichtum bedeuten. Die können dann auch mitarbeiten, die können auch den Besitz vermehren. Sind auch für eine Gesellschaft damals, je mehr Kinder, desto besser läuft die Wirtschaft. Zweitens, sie sind die Sicherheit im Alter. Sie sind AHV, Pensionskasse, dritte Säule, alles in allem. Das sind Kinder. Deshalb dieser große Druck. Frauen sollten Kinder haben. Das ist wie ihr Auftrag. Natürlich denken wir jetzt vielleicht, ja, furchtbar damals, das ist heute anders. Ist natürlich heute anders. Also unsere Gesellschaft ist etwas anders geprägt hier. Und trotzdem, glaube ich, ist es auch heute noch so. Wenn einer Gesellschaft Kinder fehlen, dann geht es abwärts. Eine Gesellschaft, die es nicht fördert, dass auch Kinder in ihr leben können und entstehen sollen und Familien, da stimmt etwas wie grundlegend nicht mehr. Aber damals noch stärker, Hanna spürt diesen gesellschaftlichen Druck, diesen Druck, der eigentlich sagt, du solltest Kinder haben und du hast sie nicht. Wofür bist du denn eigentlich da? Was ist denn dein Auftrag hier? Für was braucht es dich? Das ist der Druck, den sie erlebt. Dieser Druck ist heute natürlich anders. Aber ist es wirklich anders? Ich glaube, wenn wir uns so vor Augen führen, ich bringe einfach ein paar Beispiele, ihr könnt euch das selbst natürlich vertiefen und mit Gedanken durchgehen, glaube ich. Es hat jede Gesellschaft ihre Vorstellung, wie zum Beispiel eine Frau, das ist Muttertag heute, wie eine Frau zu sein hat. Es gibt eine gesellschaftliche Vorstellung, wie Frauen sein sollten. Und diesen Druck spürt man. Männer übrigens genauso, einfach auf eine andere Art. Und ich glaube, es ist heute noch genauso. Es sind nicht unbedingt nur Kinder heute, aber wer jetzt jünger ist, kann ja mal Instagram öffnen und mal so durch die Bilder gehen. Da seht ihr, was Menschen Wert gibt. Oder gerade auch Frauen Wert gibt. Aussehen, Wirkung, Fitness, vernetzt sein, ja nicht allein sein, ja nicht einsam sein. Das brauche ich eigentlich, um wie Wert zu haben. Wenn mir das alles fehlt, ja, wer bin ich denn? Oder heute das Stichwort Arbeit. Arbeit zählt auch im Leben von Frauen, einfach eine gesellschaftliche Feststellung, also bezahlte Arbeit meine ich, viel mehr als noch vor 40, 50 Jahren. Oder es ist viel mehr ein Punkt, wo man auch immer wieder gefragt wird, was arbeitest du, wie viel arbeitest du und wie machst du das genau und ist es nicht zu viel oder ist es zu wenig? Ich habe das erlebt, unsere politische Gemeinde hat angerufen, wollten ihr Register da wieder auffrischen und haben dann gefragt, was wir so sind und machen und so. Und da haben sie meiner Frau gefragt, dass sie arbeitet. Ich habe es ihm erklärt und da hat er gesagt, okay, sie arbeitet nicht. Ich habe sie gedacht, ja, es ist ziemlich streng für das, dass sie nicht arbeitet, so, wenn ich das beobachte. Natürlich meinte er keine bezahlte Arbeit. Das ist aber auch so eine direkte Bewertung, die man auch spüren kann in unserer Gesellschaft. Wer diesem Ideal, diesem Schema nicht entspricht, der spürt es. Das spüren zum Beispiel auch ältere Menschen. Das merkt man, wenn man wie aus diesem Schema herausfällt. Und es kann auch in Gemeinden geschehen, manchmal dann auch wieder auf eine andere Art, das jetzt in der Gesellschaft. Die Gesellschaft muss sich ja fast schon verteidigen, je nach Ort, wer wohnt, wenn man viele Kinder hat. Also ich kenne Leute, die haben 5 Kinder, die müssen sich regelmäßig verteidigen, weil sie negative Sprüche hören. Aber in der Gemeinde kann das andere geschehen. Das erlebe ich manchmal auch mit so, dass man wie denkt, es ist doch normal, dass alle heiraten zwischen 20 und 30. Und sonst muss man sich da mal, muss man so mithelfen und nachfragen, ja, wie geht's denn und willst du nicht mal? Und wenn man dann geheiratet hat, dann gibt es dann schon irgendwann Kinder. Oder so ab dem dritten Jahr werden alle nervös. So und denke, ja, wie? Und dann hat man so eine schöne, normale Familie. Das kann auch wie ein innerer Druck sein, wo man bewertet, wie es Hannah ein Stück weit erlebt. Und wenn man dann alleinerziehend in einer Gemeinde ist oder aus einer völlig kaputten Familie kommt oder einfach Single ist, kann man wie den Eindruck bekommen, gehöre ich wirklich dazu? Das hat alles, das ist genau diesen Druck, der Hannah massiv hier erlebt. Aber er wird noch verstärkt, weil wir haben hier gelesen, wie Elkanah jedes Jahr opfern geht nach Silo zum Heiligtum. Er ist ein frommer Mann, er nimmt die ganze Familie mit, bringt dort Sünd- und Dankopfer dar. Und da kommt der Moment, wo Hannas Schmerz noch so richtig lebendig gemacht wird, angefacht wird jedes Jahr. Weil jedes Jahr wird sie von Peninna zutiefst gekränkt. Jedes Jahr wird sie an diesem Moment, wo auch so der Anteil des Opfers verteilt wird und da kommt Peninna mit Kindern all ihren Anteil und da ist Hannah allein. Und wir lesen hier, sie kränkt sie tief. Was da mit drin ist in dieser Kränkung, ist wie der Vorwurf, dir fehlt der Segen Gottes. Wenn Gott das so zulässt, sodass du keine Kinder haben kannst, was machst du überhaupt hier an diesem Tisch? Braucht es dich in dieser Familie wirklich? Du bist ja eigentlich nur hier, um zu essen. Das wird in dieser Form wie diese Kränkung gewesen sein. Jahr für Jahr keine Kinder. Jahr für Jahr diese Kränkung. Und es steht hier sogar, Hannah kann nichts essen. Der Bissen bleibt ihr im Hals stecken. So traurig ist sie über ihre Situation und ihr Leben und ihr Nichtgenügen in den Augen von anderen. Ich sage es jetzt mal, Peninna-Bewertung. Zu der möchte ich kurz noch etwas sagen. Weil die Bibel sagt tatsächlich, Muttersein ist etwas ganz Besonderes. Und es soll auch in einer Gesellschaft gestärkt und gewürdigt sein, dass Muttersein nicht einfach Hobby ist. So, wer will, kann ja Kinder haben und so. Es ist auch eine ganz tiefe Bindung, was Gott hier geschaffen hat, wie manche Frauen Mütter werden dürfen mit ihren Kindern. Aber Muttersein ist nicht alles. Muttersein ist ein Segen, aber es ist nicht die Auszeichnung von Gott irgendwie für ein Leben. Es ist nicht der Wert, den Gott jemandem so zuspricht. Ihren Wert hat eine Frau und hat jeder Mann niemals durch Kinder oder irgendeinen Partner oder Arbeit oder Begabung oder was wir auch sind. Unseren Wert haben wir allein in den Augen von Gott, weil wir seine Geschöpfe sind. Und das dürfen wir auch in Gemeinden nicht beginnen so zu überhöhen. Hannah hat nichts falsch gemacht. Hannah ist eine Frau des Glaubens. Das ist ihre Not. Wie reagiert sie darauf? Wenn wir so durch die Geschichte durchgehen, die wir gehört haben, sehen wir, Hannah hört wie zwei Stimmen. Die eine Stimme haben wir gehört, Peninna, die sagt, du genügst nicht dem gesellschaftlichen Ideal. Du bist nicht so, wie du sein solltest. Ein Satz, den vielleicht viele innerlich auch kennen. Aber es gibt eine zweite Stimme. Es ist die Stimme von Elkanah. Das heißt hier, er gibt dir jeweils das Doppelte des Opfers. Oder er sagt ihr dann, Hannah, wieso bist du so traurig? Vers 8. Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Und damit meint er wie Hannah. Er zeigt davor, er hat Hannah lieb. Er möchte ihr Wertschätzung geben. Er möchte ihr zeigen, er sieht, wie traurig sie ist. Er will ihr zeigen, Hannah, in meinen Augen bist du wertvoll. Und es ist eine ganz gute Idee, das auch einer Frau auszudrücken. Es ist eine gute Idee, der eigenen Frau das auch mal zu sagen, übrigens auch dem eigenen Mann. Aber diese Zeit sich zu nehmen, auch wenn man vielleicht länger verheiratet ist, man spürt, diese beiden, Hannah und Elkanah, die sind sich ganz nah. Da ist Liebe. Vielleicht mehr als bei Peninna. Also eine gute Idee, heute, und vielleicht ist der Muttertag fast zu, alles aufgeladen, aber mal in die Augen zu schauen, zu sagen, ich schätze dich. Du bist begehrenswert in meinen Augen. Ich freue mich, dass ich dich heiraten durfte. Das auch nach einigen Jahren immer wieder mal zu machen, das könnte uns anregen hier. Wie Elkanah das wirklich macht, er drückt das aus. Damit drückt er aber eigentlich aus, schau Hannah, ich bin dir doch mehr wert als Söhne oder Kinder. Das zeigt wie, schau Hannah, dich liebe ich. Peninna hat meine Kinder. Das schwingt hier so mit. Schau Hannah, wir sind uns so ganz nah. Und Peninna hat halt die Nachkommen. So war wahrscheinlich auch die Überlegung dahinter. Hannah könnte jetzt auf die erste Stimme bauen. Das gesellschaftliche Ideal, und sie würde innerlich zerstört werden. Sie kann es nicht erfüllen. Hannah könnte aber auch die Stimme von Elkanah bauen und denken, ja, das stimmt, wenigstens, ich habe meinen Mann eigentlich für mich. Aber Hannah antwortet auf beide Stimmen nicht. Und ich glaube, da liegt ein Schlüssel drin, in diesem Vorbild von Hannah. Auf das gesellschaftliche Ideal, da würde sie kaputt gehen. Aber auch wenn sie auf die Stimme von Elkanah antworten, wie denkt, ja stimmt, gut, das gibt mir Wert. Ich bin wenigstens geliebt von meinem Mann. Was würde geschehen? Es wäre eine Kränkung zurück an Peninna. Sie könnte am Tisch beim Opfern sagen, ja, du hast die Kinder, aber schau mal, Elkanah und ich, wir sind eigentlich das wahre Ehepaar hier in dieser Ehe. Sie würde die ganze Atmosphäre vergiften. Und stellt euch vor, wie wäre es für die Kinder? Die Kinder mittendrin wären da, würde diese vergiftete Atmosphäre von Stolz, von Arroganz, von Bitterkeit, die entstehen würde, alles miterleben. Und Hannah macht das nicht. Ich glaube, es ist eine Wahrheit drin. Wenn wir unseren Wert auf etwas stützen, was eigentlich nur in dieser Welt ist, beginnt es uns nach und nach zu zerstören, uns selbst und unser Umfeld. Das ist eine These, ich bringe euch einfach ein Beispiel, das kann man sonst für sich vertiefen, das ist nicht immer so verzichtbar. Ich glaube, wenn wir unseren tiefsten Wert, unser Fundament von etwas in dieser Welt erwarten, zerstört es uns und andere. wenn es Arbeit ist, wenn ich innerlich wie den Drang habe, wenn ich bei der Arbeit Erfolg habe, dann habe ich Wert. Sind Menschen bereit, ihre Gesundheit aufs Spiel zu setzen? Sind Menschen bereit, viel zu arbeiten für diese Bestätigung, dass sie daran kaputt gehen? Sind Menschen bereit, ihre Ehe aufs Spiel zu setzen? Sind Menschen bereit, ihre Kinder gar nicht mehr zu sehen, weil sie diesen Wert wollen? Und dann sind sie vielleicht pensioniert oder werden krank. Und dann ist wie alles weg. Da werden wir darauf stützen, dann zerstört es uns und andere. Hannah macht beides nicht. Es ist dieses Mal einmal beim Opfern besonders schlimm und es heißt dann nach dem Essen, Hannah, Vers 9, stand Hannah auf. Im Hebräischen steht ja nicht nur stand auf, sondern es ist wie, jetzt geht die Handlung los. Was geschieht jetzt? Es ist ganz lebendig erzählt. Hannah steht auf und betet im Heiligtum. Und das fand ich irgendwie überraschend, mir das so durchzugehen. Also wenn die Handlung so richtig beginnt, beginnt Gebet. Aber ich glaube, dahinter ist die Wahrheit. Gebet ist ein radikaler Weg, um Dinge anzupacken, um etwas im Leben anzupacken. Wenn wir hier sind, zu Hause zuschauen, uns etwas tief beschäftigt, ist Gebet der Weg, um es anzupacken. Wie der erste Schritt, um das alles mal vor Gott zu bringen. Und so macht es Hannah. Es wird nun ganz interessant, sie ist da, wir haben es gelesen, sie ist dann im Heiligtum, sie betet und legt wie ein Gelübde ab. Das Gelübde sagt wie, Herr, wenn du dich erbarmst und mir einen Sohn schenkst, dann gehört er dir. Jetzt könnte man hier an dieser Stelle wie meinen, Hannah nimmt noch ihre letzte Chance wahr und macht noch so einen Handel mit Gott. Sie sagt ja wenigstens dann, schenk du mir noch ein Kind, das gehört dir. Aber da, wenn wir genauer hinschauen, sehen wir, das ist nicht einfach ein Handel, sondern es ist etwas Wunderschönes, was Hannah hier ausdrücken kann, eigentlich über ihr Leben. Weil was sie sagt, sie will ihm dieses Kind dem Herrn geben, solange er lebt. Und die Haare sollen ihm nicht geschnitten werden. Das ist eigenartig für uns. Das meint, er wäre wie eine Art, man sagt im Naziräer, er wäre wie Gott geweiht. In Israel war es so, dass alle Land besaßen und das vererbten. Land war Besitz. Die Leviten besaßen kein Land, die Priester und die Naziräer. Das waren wie Menschen aus den anderen Stämmen, die Gott geweiht sind wie Priester. Hannah sagt, ein solcher Mann soll mein Sohn sein. Und was sagt sie damit eigentlich? Wieso möchte sie vielleicht Kinder? Vielleicht einfach, um dazu zu gehören oder endlich auch eine Frau mit Kindern zu sein. Das klappt nicht mit einem Naziräer, weil sie gibt ihn ab. Sie ist immer noch allein. Man denkt von außen immer noch, dass sie keine Kinder hat. Oder er würde Sicherheit und Erbe geben. Oder die Altersvorsorge, wie wir es zu Beginn gesehen haben. Das klappt nicht bei einem Naziräer. Der erbt nichts. Der ist eigentlich gar kein richtiger Nachkomme für Elkanah. Wo man sagen kann, ja, das ist der Sohn von Hannah. Der ist wie für die Familie nicht mehr verfügbar. Sie sehnt sich sicher auch nach emotionalem Reichtum. Bei einem Naziräer hat sie das vielleicht einmal pro Jahr, weil sie ihn nicht mehr sieht. Also Hannah sagt wie, mein ganzes Leben lang sehnte ich mich danach, ein Kind zu haben. Ich hatte keins. Und ich sehnte mich danach für mich, das ist ganz richtig, um wie wertvoll zu sein. Und jetzt bin ich bereit zu sagen, Herr, ich möchte ein Kind, aber wenn, dann für dich. Und wenn du mir eins schenkst, dann freue ich mich, aber es gehört dir. Ich ziehe daraus nichts, das ist eigentlich keinen Vorteil. Und wenn du es mir nicht schenkst, auch dann kann sie es annehmen. Deshalb wird sie ruhig nach dem Gebet. Sie wird nicht ruhig, als sie hört, sie ist schwanger. Sonst heißt, sie hat fertig gebetet und sie geht ohne Tränen nach Hause. Das ist eine tiefe innere Freiheit, die Hannah uns hier ausdrückt. Eine tiefe Freiheit, wo sie sagt, mein Wert und mein Halt ist auch nicht in Kindern. Mein Wert ist in Gott allein. Wir können uns selbst fragen, was ist unser tiefster Wunsch? Das sind ganz berechtigte Wünsche. Christen müssen nicht keine Wünsche haben, aber was ist mein tiefster Wunsch? Sehne ich mich nach einer Beziehung oder dass meine Ehe irgendwie anders wird oder Heilung von einer Krankheit, eine Familie, eine Wunschlehrstelle oder was auch immer. Wenn ich diese innere Freiheit wie Hannah finden kann, kann ich wie Gott sagen, Herr, ich wünsche mir das so. Aber wenn du es mir schenkst, dann für dich. Wenn du es mir schenkst zu deiner Ehre, ich will nicht meinen Wert und meine Bestätigung darauf bauen. Und wenn du es mir nicht schenkst, ich vertraue dir, dass du mich gut führst. Es gibt ja übrigens noch eine dritte Stimme, da gehen wir nicht lange darauf ein, die Stimme von Eli, eines Leiters, der sie völlig missversteht, in diesem sensiblen Moment sie tief verletzend angreift. Und Hannah hat die innere Kraft, auch da es einfach zu ertragen. Das ist einzigartig. Also auch diese dritte Stimme. Leiter verletzen und Leiter enttäuschen, sehen wir schon in der Bibel. Und wir brauchen Vergebung als miteinander. Leiter und Gemeinden und alle miteinander leben aus der Gnade. Bei Eli da war es nicht anders. Dann lesen wir, Hannah geht im Frieden nach Hause. Und tatsächlich geschieht es, sie wird schwanger. Ein ganz besonderer Moment gewesen sein für diese Familie. Samuel wird geboren. Die Jahre kommen. Sie hat nur kurz Zeit mit ihrem Sohn. Vielleicht 3 Jahre. In dieser Zeit vom Wort her könnte man sagen, vielleicht bis maximal 5, aber eher so 3 Jahre. Davon können wir ausgehen. Und dann muss sie ihn loslassen. Hannah wird in das Leben ihres Sohnes gesät haben, was sie nur konnte. Die wird ihm mitgegeben haben, was sie nur irgendwie als Mutter mitgeben konnte. Da können wir davon ausgehen, wieso eigentlich auch. Ich denke, wir sehen bei Samuel dann einen 10-jährigen Jungen, der bereit ist, auf die Stimme Gottes zu hören. Das ist etwas, das er vielleicht mit von Hannah mitbekommen hat, schon vor Beginn weg. Wir sehen dann einen Mann, der König Saul salbt, der König David salbt, einen Mann Gottes. Hannah hat ihn einige Jahre begleitet. Das ist für mich so eine Ermutigung und auch Aufforderung, wenn uns Gott Kinder geschenkt hat, ins Leben diese Kinder zu säen. Und da geht es am Schluss, und es gibt so viel Wichtiges in der Erziehung, und man hat ja nie Zeit, oder? Es geht, dass man anständig abräumt und alle Ämtli gut macht und nicht so schnell, nicht so langsam und noch ins Training und alles. Aber wir uns überlegen, was ist mir denn ganz besonders wichtig? Was will ich meinem Kind mitgeben? Und einfach immer wieder darum zu ringen, auch das zu sagen, darüber zu reden. Zum Beispiel die Liebe Gottes, das Evangelium, dass das nicht untergeht zwischen Fußballtraining und Geige spielen oder so. Das ist für mich eine Ermutigung. Und zweitens, dass Kinder uns nicht gehören. Kinder sind nicht da, um uns Wert zu geben. Sie sind nicht da, um, dass wir gut dastehen, weil sie so super sich benehmen in der Gemeinde oder so. Sie sind nicht da, um Bestätigung mir zu geben, dass ich jemand bin, etwas kann. Sie sind von Gott uns anvertraute Menschen, die wir unfassbarerweise begleiten dürfen. Aber dann lassen wir sie auch ziehen. Hannah musste es einfach schon viel früher. Interessanterweise wird Hannah nicht bitter, wo sie Samuel verabschiedet, sondern ein Kapitel 2 beginnt mit einem Loblied von Hannah. Das ist jetzt auch der Schlussgedanke dieser Predigt. Hannah lobt Gott. Und sie beschreibt darin, wir haben einen Teil daraus gelesen, wie Gott wirkt, dass er nämlich ausgestoßene Menschen braucht, Menschen am Rand, die nicht dem Ideal entsprechen, Menschen in Schwachheit braucht, um seinen Plan zu vollenden, um sich zu verherrlichen. So ist Gott. Und Hannah hat es ja genauso erlebt. Gott verherrlicht sich in ihrem Leben, in ihrer Schwachheit, eigentlich in ihrer Kinderlosigkeit, in ihrem Leiden, wo sie durch ihr Leiden wie durchtrinkt. Das ist jetzt der Inhalt der Predigt, das steht heute noch in der Bibel. Da wirkt Gott in ihrem Leben. So ist Gott. Gott wirkt Rettung im Leiden. Und er ist dort stark, wo Menschen in tiefer Schwachheit sind. Das ist sein Prinzip. Sie sagt am Schluss in diesem Lied: Der Herr wird die Enden der Erde richten und wird seinem König Macht verleihen und das Horn seines Gesalbten erhöhen. Das meint seinen Einfluss, seines Gesalbten. Wer ist der König? Wer ist der Gesalbte? Es gibt keinen König zur Zeit von Hanna. Der ist noch gar nicht auf dem Schirm, so gesagt. Ist es König David? Aber man merkt auch in diesem Lied, es geht darüber hinaus. Da kommen wir zu einer berührenden Verbindung, wie Gott wirkt. Über 1000 Jahre später ist eine junge Frau, die ist nicht kinderlos, sondern die wurde viel zu früh schwanger außerhalb der Ehe. Und es ist Gott selbst, der dieses Kind in ihr geschaffen hat. Es ist Maria. Und wenn Maria das erlebt, beginnt sie Gott zu loben. Und sie tut das, indem sie dieses Gebet von Hanna nimmt. Die Hälfte etwa von dem, was Maria nimmt, um Gott zu loben, ist das Gebet von Hanna. Es ist eine tiefe Verbindung zwischen diesen beiden Frauen. Und bei dieser Geschichte von Maria sehen wir dann in aller Tiefe eigentlich, was Hanna erlebt hat und Hanna predigt. Wie Gott in Schwachheit sich verherrlicht. Wie kommt der gewaltige König, der Gesalbte, der Herr aller Herren in diese Welt als ein schwaches Kind? Wie rettet er uns? Eine gewaltige Tat war tatsächlich, aber durch den Tod als vermeintlicher Verbrecher am Kreuz. Und er trägt dort unsere Schuld. Das ist Schwachheit. Das ist eigentlich das Tiefste, was man sich vorstellen kann. Und dadurch verherrlicht sich Jesus. Das ist sein gewaltiger Plan. So kommt Rettung und Erlösung und ist bereit bis heute für uns. Und für wen? Für die Starken? Nein, für die, die erkennen, ich bin schwach. Ich bin verloren. Ich brauche Rettung. Ich brauche nicht Tipps. Ich brauche zutiefst Erlösung und das Eingestehen vor Gott und sagen, Herr, bitte vergib du mir. Ich brauche deine Erlösung. Und erleben dürfen, es wird ihnen vergeben. Sie sind geliebt. Sie sind erlöst. Unabhängig davon, ob sie verheiratet sind oder nicht, ob sie Kinder haben oder nicht, ob es eine Vorzeige-Ehe sind, in der sie sind, oder eine ganz schwierige Situation. Unabhängig von Leistungen ihrer Arbeit, von gesellschaftlichen Drucken, auf was wir alles stellen können, können sie sehen, ich bin geliebt vom Herr von Himmel und Erde und er gibt mir Wert, so wie es sonst niemand kann. So rettet Gott. So anders. Denke ich, wie wir Menschen von Natur aus denken. So anders, wie jede Gesellschaft eigentlich funktioniert. Und so ruft er gerade auch Menschen zu, die einsam sind, und sagt, ich bin dein Freund. Die arm sind, sagt, ich bin dein Besitz. Die ausgestoßen sind, am Rand sind, übersehen werden. Vielleicht ist jemand hier, der sagt, in dieser Gemeinde werde ich übersehen, weil ich nicht ins Schema passe. Gott sieht dich. Das ist, auf diesen Erlöser weist Hanna hin. Wenn wir uns diese Freiheit, diese innere Freiheit wünschen, die wir da entdeckt haben, die Hanna gefunden hat, dann müssen wir auf den schauen, auf den Hanna zeigt. Jesus Christus, der schwache Erlöser, der gleichzeitig der gewaltigste und stärkste Herr ist, den es im ganzen Universum überhaupt gibt. Er lädt uns ein, unser Leben ganz auf ihn zu gründen und unseren Wert in ihm zu haben. Ich möchte beten. Ich danke dir, Jesus, für diese lebendige, besondere Geschichte, die uns da einfach zu Beginn vom ersten Sammelbuch entgegenkommt. Ich danke dir für die Tiefe. Danke, wie du Hanna gebraucht hast. Und ich bitte dich um diese innere Freiheit, dass wir uns auch nicht durch gesellschaftliche Ideale, sei es durch Instagram-Ideale, sei es durch Vorstellungen, wie Frauen oder Männer sein sollten, irgendwie unseren Wert bestimmen lassen und unsere Ziele uns geben lassen und dann uns zerstören oder sogar unser Umfeld. Ich bitte dich, dass wir entdecken können, wie es einen Wert in dir gibt, der unerschütterlich ist. Wenn wir wissen, durch den Glauben an dich, erlöst, vergeben, ein Kind Gott sein zu dürfen, was andere auch sagen und bewerten. Danke für dieses Geschenk. Amen.